Ja, schönen Abend hier im Grasfriso. Verständlich?
Ja.
Auch hinten in der letzten Reihe? Mhm. Ich mache es von mir aus, die Brücke ist nicht ganz so dominant. Von dem ganz neuen Buch, was ich vor 4 Wochen herausbrachte, mit meinem Freund Bernd Schmierin zusammen, habe ich jetzt keine Exemplare mehr, weil die 2, die ich mitnahm, schon weg sind unter der Hand. Das heißt, bitte umsteigen, 20 Jahre Bahnreform, aber die beiden Kollegen und Freunde, die Sie gekauft haben, können Sie dann mal kurz rundgehen lassen. Ich habe sonst mitgebracht noch das Buch Verkehr und Klima, was jetzt zum zweiten Mal bei Promedia in Wien erschienen ist und was internationales Thema Verkehr, Alternative auf den Punkt bringt und ein bisschen die Fortsetzung des Buches von 1986 ist, was Christian Stenner schon genannt hat, Eisenbahn und Autobahn. Und wie gesagt, Luna Park 21 ist nicht nur eine politökonomische Zeitschrift, eine Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie, sondern es ist eine österreichisch-deutsche Zeitung, ganz bewusst, wo wir jetzt auch demnächst mit der Schweiz zusammen versuchen, das Thema Ökonomie, was er durch alle Ritzen des normalen Lebens dringt, aufzugreifen, auf eine Art, dass man, glaube ich, es gut versteht, ohne dass man jetzt Volkswirtschaft studiert oder die 3 Bände des Kapitals gelesen hat. Das heißt, in Österreich ist vor allem der Freund Hannes Hochbauer vom Promedia Verlag, der da mit aktiv ist, und in der Schweiz wird es demnächst die Therese Wüthrich, eine Feministin, die in der Gewaltschaft wegen aktiv ist, sein, die dort das dritte Standbein hat zu natürlich dem stärksten Standbein, das man in Berlin mit mir und Thomas Kuczynski, mit dem Professor Filbert in Marburg und Lukas Zeise in Frankfurt angesiedelt ist. Das ist ein Projekt. Zu meinem Referat selber. Ich weiß nicht genau, wann ich letztes Mal in Graz referiert habe. Das letzte Mal, als ich referieren sollte, vor 1,5 Jahren, ist der Zug hängen geblieben wegen einem starken Unwetter und Erdrutschen. Aber das letzte Mal, als ich zum Thema Krise, also bei der Grünen Akademie referiert habe, haben wir auch hier bei der KPÖ in diesem Haus, war die Krise viel näher, war der Eindruck, dass diese Krise eine große Wende darstellen würde, viel präsenter bei den Leuten. Wenn man jetzt einige Jahre später Bilanz zieht, ist, glaube ich, in Österreich der Eindruck da, der auch in Deutschland stark vertreten ist, dass die Krise eigentlich nicht so ganz an die normale Bevölkerung herankommt, dass die Arbeitslosigkeit mit 4, 5, 6% bei uns in Deutschland, im Osten Deutschlands mit 11, 12, 13%, aber im Westen mit auch 3, 4, 5% in Baden-Württemberg, in Bayern, nicht diese große Rolle spielen würde und dass das Ganze irgendwie eine Art Business as usual darstellen würde. Der Kapitalismus hat halt eine Krise gehabt, 2008, 2009, und das ist irgendwo jetzt wieder vorbei. Ich möchte trotzdem darstellen und darlegen in meinem Referat, dass einmal wir weiterhin eine tiefe ökonomische, vor allem soziale Krise in der Europäischen Union, in Europa insgesamt haben. Ich möchte zweitens darlegen, dass diese Krise auf der ökologischen Ebene unwahrscheinliche Auswirkungen hat und sich verschärft und vertieft. Ich möchte drittens darlegen, dass diese Krise eine politische Komponente hat, die vor allem im Abbau von Demokratie und mit einer Gefahr neuer faschistischer Bewegungen zusammenhängt. Und dass viertens diese Krise, das kommt durch die Ukraine herein, auch zugleich verbunden ist mit einer unwahrscheinlichen Militarisierung der Gesellschaft, mit einem Anstieg der Rüstungsausgaben und mit der Gefahr eines neuen Krieges auch innerhalb von Europa. Zur sozialen Krise. Der Ablauf der Krise 2008, 2009 möchte ich nicht groß referieren. Wir hatten eine Bankenkrise am Beginn, wir hatten dann eine ökonomische Krise und dann später eine Verschuldungskrise angeblich der öffentlichen Haushalte, die vor allem dadurch zustande kam, dass die Banken saniert wurden mit Steuergeld, dass den Banken aber trotzdem gesagt wurde, ihr könnt weiter so machen wie bisher, dass damit über viele hunderte Milliarden Dollar oder Euro die öffentlichen Haushalte verschuldet wurden. Wir haben zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten in der Europäischen Union nach einer Krise keinen Rückgang der Massenarbeitslosigkeit. Wir haben inzwischen Höchststände der Massenerwerbslosigkeit von über 20 Millionen in der Europäischen Union, im Durchschnitt ungefähr 10-11% als offizielle Zahlen in der Europäischen Union. Im Jahr 2010 hieß es noch, die Griechen, das ist irgendwie eine Ausnahme, die trinken zu viel Uso und sitzen zu viel im Café und rum und so weiter. Im Jahr 2011 hatten wir die Krise erweitert auf Irland, Spanien, Portugal. Im Jahr 2013 auf Zypern und in diesem Jahr 2014 wird Italien und Frankreich von der Krise als Krise der Peripherie so schön bagatellisierend benennt. Das heißt, wir haben inzwischen eine Situation, in der in diesen Ländern, Spanien, Portugal, Griechenland, zum Teil Irland, die normale Arbeitslosigkeit, nochmal im Aufschwungjahr der Europäischen Union, bei 15-20% liegt, wo die Jugenderwerbslosigkeit bei 30-40%, in Griechenland bei 60% angekommen ist. Das heißt, wirkliche Zustände da sind, wie eigentlich in diesen Ländern jetzt, wie wir sie am Höhepunkt des Endes der 20er Jahre am Beginn der großen Weltwirtschaftskrise, am Höhepunkt der großen Weltwirtschaftskrise hatten. Wir haben gleichzeitig eine enorme Zunahme der Armut, weil wir in Deutschland einen Anstieg der Menschen, die im Sozialhilfesystem, Hartz IV genannt bei uns, gefangen sind von 3 auf über 5 Millionen insgesamt, bei gleichzeitigem Anstieg des Reichtums, wo wir noch vor 15 Jahren ungefähr 600.000 Dollar Millionäre hatten, das wird bei uns in der Statistik von Forbes in Dollar gerechnet, also ein Mensch, der oder Haushalt, die mehr als 1 Million Dollar auf der hohen Kante haben, noch nicht das eigene Häuschen eingerechnet, gilt als Dollar-Millionäre, das waren ungefähr 600.000 vor 10 Jahren, wir haben heute 1,1 Millionen Dollar-Millionäre auf deutschem Boden. Oder eine andere Zahl, das Gesamtvermögen der 10 reichsten Menschen in der Europäischen Union übersteigt die Gesamtkosten aller wirtschaftlichen und finanzpolitischen Unterstützungsmaßnahmen, die die Europäische Union im Zeitraum 2008 bis 2013 realisiert hat, über 230 Milliarden Euro. Das Gesamtvermögen nur der 10 reichsten Menschen in der Europäischen Union. Obwohl auf dem Höhepunkt der Krise 2008 immer wieder gesagt worden ist, man darf ja nicht in der Krise sparen, man darf ja nicht das machen, was Grüning gemacht hat im Deutschen Reich 32, nämlich in der Krise nochmal Sparmaßnahmen zu machen, das vertieft die Krise, ist es Heilmittel seit 2010 ungefähr, in der gesamten Europäischen Union, man muss sparen, 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 was ein Faktor ist, der die Krise verschärft hat. Ich zitiere Joseph Stiglitz, den ehemaligen Chefökonom der Weltbank, der Nobelpreisträger. Ich wünschte, Angela Merkel könnte verstehen, dass Austerität, also Sparpolitik, zu abnehmender Leistungskraft der Wirtschaft, zu höherer Arbeitslosigkeit, zu niedrigeren Löhnen und mehr Ungleichheit führt. Es gibt kein Beispiel für eine große Volkswirtschaft, die durch Austerität zu Wachstum gekommen ist. Zitat Ende. Das ändert nichts daran, dass genau diese Politik gemacht wurde. Und zwar nicht deswegen, weil diese Leute, Frau Merkel spielt ja keine große Rolle, Herr Schäuble spielt eine größere Rolle, aber die Banken und die Konzernbosse, die spielen eine sehr große Rolle. Nicht, weil die Leute sich wüssten, dass Sparpolitik die Krise verschärft, sondern sie wissen das ganz genau, sondern weil die innere Dynamik des Kapitals ihnen sagt, damit können unter anderem die Profite weiter gesteigert werden. Zweite Ebene, ökologische Krise. Ein Faktor in der großen Krise 2008, 2009 war, dass der Ölpreis kurz auf 148 Dollar je Barrel angestiegen ist. Das ganz kurz allgemeines Bild wird, oh, Peak Oil ist wirklich ein Thema. Das Öl ist nicht endlich. Es wird irgendwann Situationen geben, wo der Ölpreis durch die Decke jagen kann. Es gab auch tatsächlich einige Reaktionen, wie es gab einen Rückgang des Pkw-Verkehrs in Westeuropa und in Nordamerika. Mehr als das erste Mal, glaube ich, seit der Erfindung des Autos, dass es rückgängig war. Es gab auch eine Rückbildung des Ölpreises auf 80, inzwischen 90 Dollar je Barrel. Es gab die große Katastrophe Deepwater Horizon im Golf von Mexiko, wo die Kameras dort gerichtet waren, so eine Ölkatastrophe, unglaublich, was hier alles passiert ist, mit Bildern von ölverschmierten Gefieder von Vögeln und so weiter. Und dadurch gab es eine gewisse Sensibilisierung. 2009, 2010 für das Thema Klimapolitik, was in der Klimakonferenz im Dezember 2009 in Kopenhagen eine wichtige Rolle spielte. Das ist ein geiles Fenster, da könnte man was dagegen machen. Thema CO2-Emissionen, Treibhausgase und so weiter. Und die Frage ist, was passiert seither? Seither erleben wir, ohne dass es große Schlagzeilen produzieren würde, dass die Tiefseebohrungen noch viel tiefer gehen als früher. Seither erleben wir, dass die Öl- und Gasexploration in der Arktis und in Grönland auf dem Meeresboden voranschreitet. Seither erleben wir, dass Fracking als eine Methode, Gas aus dem Boden herauszuholen, indem Gifte in den Boden reingespritzt werden und das Gas herausgefordert wird, unter Bedingungen, wo perspektivisch jedenfalls in riesigem Maße das Grundwasser verseucht werden kann, dass Fracking flächendeckend in den USA und in Amerika betrieben wird und zunehmend auch in Europa, Ukraine auch zum Beispiel, betrieben werden soll und beginnt betrieben zu werden. Wir erleben gleichzeitig eine Wende der Weltenergiepolitik dergestalt, dass die USA aufgrund des Frackings, aufgrund der Gasexploration oder extremen Bedingungen wieder Importeur von Energie, Exporteur von Energie werden könnten. Das heißt, das, was sie in den 60er Jahren verloren haben, dass sie Energieimporteur geworden sind, wieder sich ändern könnten, womit natürlich die amerikanische Macht der USA militärisch, aber auch energiepolitisch wieder gewinnen würde, wenn das stattfinden würde. Wir reden auch im Rahmen der Ukraine-Krise, dass ernsthaft vorgeschlagen wird, dass man auf russisches Gas verzichten kann, stattdessen Light Natural Gas, LNG, angeschifft werden soll, auf Schiffen aus den USA, da Häfen gebaut werden soll, in Norddeutschland, wo das Gas ankommen soll, und neue Verteilungssysteme, Pipeline-Systeme in Europa gebaut werden soll. Das alles heißt, dass der Begriff Peak Oil kein absoluter Begriff ist. Also absolut ist natürlich die Menge des Öls, was im Erdboden drin ist, und des Gases. Aber absolut ist nicht die Frage, was ist alles moralisch, ökologisch, technisch erlaubt, um dieses Öl aus dem Boden rauszusprengen. Das heißt, das, was vor 50 Jahren gesagt wurde, das Öl wird knapp werden, deswegen stieg der Preis auf 150 Dollar je Barrel, ist heute weggefällt worden, weil heute ganz andere Methoden der Gas- oder Ölexploration stattfinden. Und von den Schranken weggerissen werden, da kann ganze Landschaft der größeren Bayer in Kanada flach machen, um Öl aus Sanden, aus Sand herauszupressen und aus Schiefer herauszupressen und damit im Grunde etwas machen, was ein Dichter vorhergesehen hat, der geschrieben hat, ich zitiere, hier das Öl, Öl ist hier, das Licht hier, was die Motoren laufen macht, was die Schiffe bewegt. Das kullende, schmierende Öl liegt hier im Boden, das die Städte so hell macht. Schnell. Verwandelt euch in Ölsuche, ihr Ziegenhirten, schnell. Schafft das Öl an die Oberfläche. Tragt den Fels an Bord, den Boden an den Bauern. Aber das sind Ziegenhirten, das sind Gefällegrasen. Aber da stehen Wohnhäuser, die 100 Jahre alt sind, aber das sind Grundbücher besitzen. Schnell. Schafft alles weg, was zwischen uns und dem Öl steht. Weg mit den Ziegenhirten. Weg mit den Ziegenhirten. Weg mit den Wohnhäusern und weg mit den Grundbüchern und Besitzzetteln. Hier das Öl. Öl ist hier. Das kolben, schmierende Öl ist hier. Das die Städte hell macht. Zitat Ende. 1926. Bertolt Brecht. Dritte Ebene. Wir erleben eine politische Krise, die vor allem mit dem Abbau von Demokratie verbunden ist, in der ökonomischen Krise. Wir erleben, dass seit dem Jahr 2008 sich diese politische Krise in sieben Meilenstiefeln verschärft. Am Beginn dieser ökonomisch-politischen Krise haben wir erlebt, dass im gigantischen Maßstab Bankenrettungsprogramme umgesetzt worden sind, die völlig am Parlament vorbei und durch das Parlament durchgepeitscht worden sind, wo im Grunde das parlamentarische Urrecht, nämlich über den Haushalt bestimmen zu können, ausgehebelt wird, eine riesige Fonds auch in Österreich, in Deutschland, in Großbritannien, Japan, USA eingerichtet wurden, wo kleine geheime Zentralkomitees der Bourgeoisie darüber bestimmen, wo Gelder hinfließen, wo es nicht hinfließen, aber alles Steuergelder sind. Wir haben erlebt, dass auf europäischer Ebene mit der Eurokrise auch da riesige Fonds aufgelegt wurden über die EZB, Sonderrettungsfonds aufgelegt wurden, jedenfalls an jede Kontrolle vorbeigehen. Wir erleben, dass die Troika, also ein Männerbund von Europäischer Zentralbank, Europäische Kommission und Internationaler Währungsfonds, der nirgendwo demokratisch legitimiert ist, ja, weder im Europäischen Parlament noch in der Kommission, nicht bei EZB, wir müssen die Debatte darüber, wer hat denn den bestimmt aus der EZB, der Troika sitzt, konnte nicht geklärt werden. Einfach plötzlich mal da gewesen, wo eine Troika eingerichtet wurde, die jetzt von Land zu Land eilt und dort ganz genau sagt, wo die gespart werden muss, wenn dieses Land in der Krise reingerät. Ich war im Jahr 95 in Haiti im Rahmen einer Bundestagsdelegation mit zwei CDU-Heimis und einer netten SPD-Frau, ich als einziger PDS-Abgeordneter. Wir haben damals in Haiti erlebt, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, das sagt man immer, dass der damalige Botschafter von Deutschland, Herr Dahlhoff, ein ausgewogener Faschist und Rassist war. Wir waren eingeladen, weil wir damals noch in gutem Verständnis und guten Ansehen stehenden Aristide im Präsidentenpalast in Port-au-Prince. Aristide hat eine Rede gehalten als Frau den vier Abgeordneten und vor dem Botschafter Dahlhoff und gesagt, wie arm das Land ist, wie hoch die Analphabetenrate ist, wie groß Islams sind, was sie brauchen würden. Und daraufhin wurde er unterbrochen von dem deutschen Botschafter, der sagte, Monsieur le Président, Sie haben ein Problem. Das Problem ist nicht, dass wir haben, dass wir Land arm ist, sondern wir wollen jetzt ganz konkret von Ihnen wissen, wann wird das Wasserwerk in Port-au-Prince privatisiert? Wann wird das Eberwerk, das Elektrizitätswerk, in Port-au-Prince privatisiert, weil wir in Deutschland haben Interesse daran? Worauf ich ihm als kleiner Hanswurst von der PDS unterbrechen musste und sagte, dass ich beschämt bin, französisch, dass mein Botschafter in Port-au-Prince so daherreden kann. Es gab einen riesen Skandal, am Ende musste der Botschafter abgerufen werden. Das erste Mal in der Geschichte der deutschen Diplomatie, dass ein Botschafter gegen Rassismus und offenen imperialistischen Auftreten abgerufen werden musste. So, das habe ich jetzt eingeschoben, weil ich habe gedacht, das ist eine Sondersituation, reiches Deutschland wird im ärmsten Land in Haiti auf. Aber jetzt passiert genau das. Die Troika in Griechenland, in Portugal, in Spanien, in Irland, in Zypern, ganz konkret sagt, uns passiert gar nicht, dass wir die Kindersterblichkeit sich verdreifacht hat. Uns interessiert gar nicht, dass die Kinder in Griechenland keine Schulbücher haben, wenn das Lehrjahr, das Schuljahr anfängt. Uns interessiert, wann werden konkret die Hafen und Piräus privatisiert. Wann konkret werden die Bürgermeister halbiert in ihrer Zahl. Wann konkret werden Subventionen für die Fähren von Athen, Piräus nach den Inseln halbiert und so weiter. Das ganz konkret wird so momentan diesen Ländern auferlegt, ist keine Verhalten mehr als im Kolonialstil Haiti Deutschland, also konkret innerhalb der Europäischen Union gegenüber Ländern, die ja nicht so weit weg liegen und wo viele Leute den Urlaub machen. Wenn dann mal die Bevölkerung gefragt wird, sie möchte auch selber dazu eventuell ihre Meinung abgeben, das heißt, wenn Georgios Papandreou dann mal sagte, wir wollten eine Abstimmung machen über die Frage, ob dieses Sparprogramm wirklich gemacht werden soll, ja, so was im 11. war der eine Woche später weg vom Fenster und es kam ein anderer Ministerpräsident, der die Politik der Troika umsetzen musste. Also in Zypern am 26. März letzten Jahres der Plan veröffentlicht wurde, der Bail-in genannt wird. Also nicht Bail-out, nicht ein Heraushauen der Banken durch Steuergeld, sondern Bail-in, dass in den Banken die Spareinlagen zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union dazu hergenommen wurden, und zwar von allen Leuten die Spareinlagen, um die Banken zu sanieren. Um Geld rauszuholen aus den Sparanlagen, wo man sich Bankanlagen aus Betriebswirtschaft ja gar nicht geht. Da haben alle Abgeordneten im Parlament in Nikosia, alle dagegen gestimmt. Das hat niemand interessiert. Es wurde umgesetzt, sie durften noch drei abstimmen, bei der dritten Abstimmung haben sie richtig abgestimmt mit einer knappen Mehrheit von zwei Stimmen Mehrheit für diesen bayerischen Vorschlag gestimmt. Das heißt, wir erleben in einem erheblichen Maß einen Abbau dieser Demokratie, die jetzt auch noch ergänzt wird mit NSA-Affäre, das heißt mit einer Situation, bei der riesigen Maßstab inzwischen offengelegt wird, wie amerikanische Geheimdienste, wie deutsche oder auch österreichische Geheimdienste alle Sphären des Privatlebens untersuchen, festhalten und so weiter und im Grunde eine Art George Orwell der Situation hergeschildert. Vierte Ebene, die Frage der Militarisierung der Kriegsgefahr. Ich glaube, dass die Gefahr des Krieges in der Europäischen Union bisher, auch von Europa bisher ausgeschlossen wurde, dass bisher die Idee war, ja, Kriege irgendwo in Afrika oder im Nahen Mittleren Osten oder in Asien können eine Rolle spielen, aber Europa kann man sich so nicht vorstellen, obwohl im Grunde der Kosovo-Krieg ja schon stattgefunden hat im Jahr 1999. Damals dachte man auf den Sonderfall. Der Sonderfall ist insofern interessant vielleicht heute, weil damals 1999 ja die Europäische Union, speziell der deutsche Außenminister Genscher, vorangeschritten sind, eine staatliche Einheit, die in der UNO anerkannt war, nämlich die Bundesrepublik Jugoslawien, zu zerschlagen, zu herunterlassen in Kroatien, in Slowenien, in Serbien, in Bosnien-Herzegowina und so weiter, getrennt Staatenbünde herausgesprengt wurden, dass es einen Vorkrieg schon gab zwischen Serbien und Kroatien, dass dann konkret ein europäischer Krieg, ein US-Krieg geführt wurde, gegen den Restbestand der Bundesrepublik Jugoslawien, bestehend da durch Serbien, Kosovo und Montenegro, nicht richtig involviert, mit Mazedonien, glaube ich, noch dabei war. Und dann gesagt wurde, ja, das ist Völkerrecht. Die haben so abgestimmt, die Kosovaren wollen einen eigenen Staat bilden. Jetzt bei der Krim, das Krim da gesagt wird, ja, dass die, ob jetzt 90% oder 500% oder 78% ist nicht egal, aber ja, die haben ja Mehrheit, die Krim-Leute haben abgestimmt und gesagt, wir wollen in den Bedingungen nicht im Land bleiben, wo die Regierung in Kiew unter anderem vom Pravi-Sektor, vom rechten Sektor mit Faschisten und von Soroda zusammengesetzt ist, sondern wollen dann lieber zu Russland gehen, dafür Dinge trotzdem haben. Das ist jetzt absolut Verletzung des Völkerrechts. Wir erleben eine Ukraine-Krise in den letzten Monaten und Wochen, die eigentlich begonnen hat mit dem Assoziierungsabkommen, was im November letzten Jahres vorgelegt wurde, der Europäischen Union für die Ukraine. Da muss man auch den kleinen gedruckten Text lesen, ähnlich wie damals bei dem Abkommen, was den Krieg gegen den Jugoslawien geführt hat, wo ja auch ein Abkommen im Annex B drin stand im Jahr 99, dass unter anderem die Jugoslawien die Serbien beschreiben soll, dass die NATO in Serbien Manöver machen darf. Das war der Hauptgrund, warum dann das Abkommen abgelehnt wurde und das Krieg ausgelöst hat. Jetzt im Assoziierungsabkommen im November letzten Jahres stand drin, nicht nur Handelsstand gefallen mit der Europäischen Union, was die Ökonomie und die Wirtschaft in Ukraine platt machen wird, sondern umgekehrt auch, aber mit Russland darf der Handel so nicht weiter betrieben werden. Und vor allem drin stand, dass die Europäische Union mit der Ukraine militärische Manöver, militärische Zusammenarbeit intensivieren würde. Das heißt, dass europäisches Militär direkt an der Grenze zu Russland mit präsent sein könnte. Das stand in dem angeblichen Wirtschaftsvertrag mit drin. Die Geschichte ist ja klar, es gab ein Nein von dem rechtmäßig gewählten Präsidenten Janukowitsch, was man dazu sagen mag. Es gab dann im Februar, Januar, Februar diese Maidan-Bewegung, die gemischt war von Demokratiebewegungen und von rechten Bewegungen. Es gab dann Ende Februar einen Kompromiss, wo der deutsche Außenminister eine massive Rolle dabei gespielt hat, wo gesagt wurde, wir wollen die Verfassung ändern und so weiter, aber ja, der Kompromiss bleibt dran, aber ein halbes Jahr sollte eine Wahl stattfinden und dann gab es in der Nacht darauf einen Putsch, weil die Regierung an die Macht kam, die unter anderem von den bereits benannten sehr rechten Parteien, Soroda und rechter Sektor, mitbestimmt ist, wo die ersten Maßnahmen darin bestanden, dass die russische Sprache ihren Status verlieren sollte für Menschen, die ungefähr 25-30% der Gesamtbevölkerung von der Ukraine damals ausgemacht haben. Darauf erst kam es zu Reaktionen wie Krim und jetzt zu Ostukraine. Das heißt, wenn damals Janukowitsch im Januar, Februar mit Militär gegen die Maidan-Bewegung eingeschritten wäre, mit Panzern, mit Hubschraubern, mit schwerbewaffneten Antiterrorismus-Kommandos, was sein hätte können, ich würde ihm alles zutrauen, aber hat es nicht gemacht, verschiedene Gründen, hätte die gesamte Welt aufgeschrieben, das kann man nicht machen. Das wurde Krieg von der Regierung jetzt eingefordert. Was jetzt aber stattfindet, das Militär der neu gewählten, wie auch immer, Poroschenko-Regierung, vorher Militär der nicht gewählten Putschisten-Regierung, als Antiterror-Einheiten eingesetzt werden gegen hunderttausende Menschen, die im Osten der Ukraine leben. Wenn wir jetzt vergleichen den 2. Mai, also 2. Mai in Odessa, 40 Leute verbrannten im Gewerkschaftshaus, umjohlt von einer faschistischen Meute, die Leute das Fenster aussprangen, noch getötet, totgeschlagen haben. Und darüber nichts groß geschrieben wurde in unseren Medien. Vergleich mit dem, dass es gerade vor ein paar Tagen ein Transportflugzeug abgeschossen wurde in der Ostukraine mit 40 Toten. Das Transportflugzeug waren bewaffnete Leute, die bewaffnet gegen die Bevölkerung in der Ostukraine einfallen wollten. Jetzt wird gesagt, unglaublich, wie können die das machen? Und ich bin dagegen, dass sie es gemacht haben. Aber die Vergleichs auf der Hand liegen. Einer friedlicher Leute, die verbrannt wurden, wo die Polizei nichts gemacht hat, wo der deutsche Außenminister Steinmeier Mitte Mai nach Odessa gefahren ist, im Kofferraum seines Mercedes einen Kranz hatte, der nur niederlegen wollte, ohne zu sagen, wer da recht hatte in Odessa. Und die Stadtverwaltung Odessa hat ihn verboten, den Kranz niederlegen zu lassen. Das ginge nicht. Er musste unverrichtet und wehe, der starke deutsche Außenminister zurückfahren, nicht weil die kleine Gäste dafür gemacht worden, aber jetzt schreien alle, wie schrecklich die Terroristen in der Ostukraine angeblich sind. Wenn ich sage, das Ganze kann zum neuen Krieg führen, dann möchte ich an zwei Sachen erinnern. Einmal erinnern daran, dass nach der Wende 1991, nach der Sowjetunion, die westlichen Politiker alle, zumal der deutsche Kanzler Kohl, gesagt haben, dass die NATO nicht einen Zentimeter, Englisch, noch ein Inch, in Richtung Osten marschieren würde, dass mit der Erweiterung des Wirtschaftsgebiets der Europäischen Union das militärische Gebiet nicht sich nach Osten verschieben würde. Und jetzt wir erlebt haben, Polen in der NATO, Ungarn in der NATO, die baltischen Staaten in der NATO, direkt an Russland angrenzend, NATO-Truppen, die stationiert sich da unten und jetzt in die Ukraine dazu kommt, dann kann man sich nicht wundern, wenn daraus eine solche explosive Situation kommt. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, erinnern an die 3 Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. Die 3 Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg, wo jetzt Bücher erscheinen, das wäre Schlafwandlergeschichte gewesen, die in den Krieg reingestolpert sind. Ja. Die 3 Jahrzehnte vorne waren eine Periode der systematischen Aufrüstung und Vorbereitung auf den Krieg, wovon das Deutsche Reich massiv aufgerüstet hat und ganz offen sagte, wir müssen auch für den Krieg vorbereitet zu sein. Wenn jetzt die Zahlen anguckt, für die letzten 15 Jahre und feststellt, dass nach der Wende, 1991, die weltweiten Rüstungsausgaben zurückgingen, dass ab dem Jahr 97, 98, sie auf dem Niveau von 700, 800 Milliarden Dollar im Jahr angelangt sind und seitdem systematisch, beschleunigt durch 9-11, September 2001, sind gesteigert worden und zwar inzwischen bei 1.700 Milliarden Dollar, 1,7 Billionen Dollar angelangt sind, und zwar in konstanten Preisen, also die Inflation rausgerechnet. Wenn wir jetzt nicht schreiben, aber die Russen rüsten, die Chinesen rüsten und so weiter, weil überlegt es allein die Europäische Union in ihrer Rüstung mehr ausgibt als China und Russland zusammen und dazu noch wissen muss, dass die Europäische Union relativ wenig Rüstungsausgaben macht, 280 Milliarden Dollar, verglichen mit den USA, die insgesamt 720 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstung ausgeben. Das ist die Hälfte der weltweiten Rüstungsausgaben, die sich nur auf die USA konzentrieren. Ohne Europäische Union, ohne Japan, ohne Rest der NATO. Da ist die Debatte völlig absurd, völlig klar, welche der objektive Kriegstreiber ist und wo die Gefahr des neuen Krieges, wo es die ausgeht. Es kann jetzt sein, dass so eine neue Kriegsgefahr nochmal gefährlich wird in der Ukraine, dass ein Kompromiss geben wird wegen Gasabhängigkeit, auch weil Putin natürlich überhaupt nicht der ist, als der dahin gestellt wird. Putin wird einen Kompromiss machen, also ein Machtmensch, er wird keineswegs mit der Ostukraine einen Deal machen wollen, ihm reicht, glaube ich, die Krim. Aber nun ist es kombiniert mit der Gefahr einer neuen Krise, also einer richtigen Krise. Überlegt, dass seit dem Jahr 1700, ja, 1800, 35 zyklische Krisen gab, dass seit dem Jahr 1800 regelmäßig alle 7 bis 9 Jahre, 10 Jahre eine zyklische Krise auftrat. Dass diese Dynamik nicht irgendwo künstlich ist, sondern immanent dem Kapital ist. Und jetzt mal rechnen, 2008 war die letzte richtige Krise, plus 7, 8 Jahre, wenn man ungefähr wissen kann, dass ganz sicher in den nächsten Jahren eine neue Krise, und zwar eine richtige ökonomische Krise stattfinden wird. Und man auch weiß, dass all das, was im Jahr 2006, 2007 im Finanzsektor diese Krise ausgelöst hat, nämlich die völlige Deregulierung vom Bankensektor, dass alle Zeitungen, Financial Times in London, Economist, Wall Street Journal sagen, dass heute das vagabundierende Bankenkapital, Finanzkapital, Hedgefondskapital, der graue Markt im chinesischen Kreditgeschäft größer ist als im Jahr 2006, 2007. Dass all die netten Sachen wie ABS, was ja nicht an dem Blockiersystem von Block von Bosch ist, sondern heißt Asset-Backed Securities, dass all die Sachen mit Subprimes und so weiter, dass es heute längst noch viel breitere Instrumente gibt, die völlig undurchschaubar sind in Finanzmärkten, dann glaube ich, dass die Gefahr in so einer neuen Krise enorm ist in einer Kombination von Finanzkrise und Wirtschaftskrise, dass dann die grundlegenden Bedingungen, auf die ich stoßen würde, viel gefährlicher sind als im Jahr 2007. Das ist deswegen, weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist, wie ich beschrieben habe, 23 Millionen in der Europäischen Union, weil die Haushalte in der Europäischen Union jetzt nicht mehr 60% ausmachen am Bruttoinlandsprodukt. Also die Verschuldung der Haushalte, die im Jahr 2006 oder 2007 im Schnitt der Europäischen Union bei 60% lag, die liegt heute bei 90%. Griechenland 120%, Portugal 110%, Italien 115% und so weiter. Das heißt, es sind Bedingungen da, wo aus bürgerlichem Verständnis heraus gesagt wird, wir haben keinen Spielraum, wir können keine öffentlichen Gelder mehr reinstecken, sondern wir müssen jetzt viel mehr noch als vorher sparen, sparen, sparen in der Krise, was die Krise nochmal weiter verschärfen würde. Es gibt die Losung TIA, There is no alternative, was Maggie Thatcher vorgetragen hat. Ich glaube, wir müssen unbedingt jetzt sagen, there is an alternative, es gibt ja Alternative. Man kann es auf einer unteren Ebene klar machen, nur zwei Insellösungen und Inselkrisen vergleichen, mit der Inselkrise in Reykjavik in Island, mit der Inselkrise in Nicosia, Zypern und sagt, es sind zwei gleich große Inseln, einmal 400.000 Menschen in Island, einmal 580.000 Menschen in Zypern, jetzt in Zypern, also ohne den türkischen Teil. Die Krisen waren ganz, ganz ähnlich. In beiden Inselstaaten gab es eine absolut absurde Bankenentwicklung, wo die Bankenassets, also die Bankeneinlagen, beim Achtfachen des isländischen Bruttoinlandsprodukts, oder beim Zehnfachen, Achtfachen des zypriotischen Inlandsprodukts lagen. Es gab den großen Crash, die Banken kollabierten, die drei großen isländischen und die drei großen zypriotischen, in Island im Jahr 2008, in Zypern im Jahr 2012. Und jetzt gab es zwei völlig unterschiedliche Konzepte. In Zypern, das bekannte Konzept, Europäische Union haut rein, wild in, die Europäische Union zwingt dazu, dass Sparguthaben umgewandelt werden in Gelder, die zur Bankenrettung benutzt werden. Die Europäische Union zwingt dazu, dass der öffentliche Sektor zurückgefahren wird, zwingt dazu, dass Leute entlassen werden, zerschlägt die zweite größte, Bank, die Laiki Bank, wird zerschlagen, aufgelöst und so weiter. Die Folge ist, dass die Arbeitslosigkeit in nur 1,5 Jahren von 5% auf 20% angestiegen ist und weiter ansteigen wird, dass die Armut unheimlich zunimmt und das Bruttoinlandsprodukt jetzt im zweiten Jahr schon negativ ist, im letzten Jahr 7%, in diesem Jahr 5% ungefähr. Die Isländer wollten exakt das Gleiche machen. Die Regierung in Reykjavik hat gesagt, wir zahlen völlig ja. Und dann gab es was anderes. Es gab 3 Volksabstimmungen. Wurden 3 Volksabstimmungen, die in Island gesagt haben, wir zahlen nicht. Wir zahlen nicht. Wo Regierung gestürzt sind, die Banken gehen auch bankrott. Der Staat hat gesagt, nein. hat gesagt, nein, private Schulden sind private Schulden, die werden nicht in öffentliche Schulden umgewandelt. Und wenn die heutige kleine Zeitung schreibt, mit Blick auf die Hypo Alpe Adria, ich zitiere, die nachfolgenden Anleihen haben nach Angaben des österreichischen Finanzministeriums einen Volumen von 98 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund droht nun ein Konflikt zwischen Deutschland und Österreich. Bayern geht schon auf Barrikaden. Zitat, es ist ein einmaliger Vorgang in Europa, dass ein Land sich per Gesetz von Schulden befreien möchte, sagte der, mein offenes Wort, niederlegende bayerische Finanzminister Markus Söder, CSU. Sage ich, das stimmt nicht. Herr Söder lügt. Es gab in Europa ein Gesetz in Island, dass die öffentlichen Haushalte nicht für private Schulden gerade stellen. Nach der Grundlage gab es eine völlig andere Entwicklung, dass in Reykjavik unter anderem die Bank verstaatlicht wurde, dass Island sich gemeint hat, die holländischen, deutschen, britischen Sparer, die ihr Geld verloren haben, die aber vor 5 Jahren super Zinsen kassiert haben, Gelder gezahlt werden. Es gab Beschlüsse, dass der öffentliche Haushalt nicht reduziert wird, dass die Renten nicht angegriffen werden. Und das Ergebnis ist, die isländische Arbeitslosenrate, die mal kurz bei 9% lag, liegt jetzt bei 4%, in diesem Jahr sind 3% gefallen. Die Einkommen sind stabil geblieben. Die Schuldenrate stieg mal kurz auf 90% des Bruttoinlandsprodukts, ist jetzt bei 18% von Jahr zu Jahr. Und insgesamt eine Situation, ich habe jetzt leider nicht den Artikel hier nicht gerade geschrieben, aber im Vergleich, Inselvergleich, der Verleger, wo wir mal kopieren, das habe ich jetzt vergessen, mir geben zu lassen, wo der bekannteste Schriftsteller von Island sagt, sinngemäß, die Krise war gut für uns. Wir waren im Wolkenkuckucksheim mit allen Banken. Die Leute haben wieder richtige Werte von Solidarität entdeckt. Unter anderem gibt es einen Aufschwung im Buchmarkt, im Romanmarkt, der völlig verrückt ist. Die Leute lesen wieder und das ist gut so für Island, sinngemäß dieses Zitat.